Erich und Ernst sitzen im Kino und schauen sich einen Westernfilm an. Da meint der Ernst: Wetten, der Cowboy landet gleich im Kaktus. Meint Erich: Nein, glaube ich nicht. Doch, wetten wir. Okay, was wetten wir? Ja, sagen wir 10 Euro. Okay, passt. Und tatsächlich, der Cowboy landet im Kaktus. Gut, der Erich nimmt halt 10 Euro raus, so will es ihm Ernst geben. Sagt der Ernst: Nein, passt schon, lass gut sein. Ich habe ein bisschen geschummelt, ich habe den Film schon mal angeschaut. Sagt der Erich: Ja, okay, ich habe den Film auch schon mal angeschaut, aber ich hätte nicht gedacht, dass der Cowboy so blöd ist und zweimal denselben Fehler macht. So ist es mit Fehler. Wie oft machst du einen Fehler, bevor du dann endlich daraus lernst? Ein Laie macht ja einen Fehler und lernt gleich draus. Ein Profi, der macht einen Fehler öfters, nur um wirklich ganz sicher zu gehen, dass das nicht funktioniert. Und manche treten einfach nicht in ein Fettnäpfchen, sondern sie springen wirklich gleich mit Anlauf so in die Fritteuse rein. Und das nicht einmal, sondern halt immer wieder. Schlau ist das nicht. Und darum der Titel der Predigt heute: Schau dich schlau. Und das machen wir mit einem vierfachen Blick. Wir schauen zuerst in die Vergangenheit. Was ist bisher passiert auf unserer Reise unterwegs zum Ziel? Gott hat sein Volk Israel durch Mose und Aaron aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Sie sind dann quer durch die Wüste Sinai gepilgert, bis hin zur Grenze des verheißenen Landes. Und es gibt eine Sache, die das Volk auf dieser Reise besonders ausgezeichnet hat. Und das ist Murren, Jammern, Raunzen, Schimpfen gegen Mose und gegen Gott. Und was hat ihnen das dann im Endeffekt immer wieder eingebracht? Zorn und Strafe Gottes, immer und immer wieder. Deshalb gleich mal am Anfang ein Tipp: Der Kluge lernt aus seinen Fehlern. Die Lektion für die Israeliten wäre gewesen: Rebellion und Auflehnung gegen Gott bringt Schmerz und Strafe. Auf der anderen Seite, Glaube und Gottvertrauen bringen Gottes Segen. Haben Sie diese Lektion gelernt? Haben Sie aus Ihren Fehlern gelernt? Nein, Sie sind jedes Mal wieder mit Anlauf in die Fritteuse reingesprungen. Und dann sind Sie irgendwann an die Grenze des verheißenen Landes gekommen, haben Kundschafter ausgeschickt, wir haben schon davon gehört. Kundschafter sind dann zurückgekommen und zwei davon, nämlich Kaleb und Josua, haben gesagt: Es ist schwierig, es gibt viele Gefahren, aber mit Gottes Hilfe werden wir das schaffen. Und die anderen haben Panik und Angst und Misstrauen gegen Gott gestreut, und zwar unter Anführungszeichen mit Erfolg. Und da lesen wir im 14. Kapitel: Da fing die ganze Volksgemeinschaft an, laut zu schreien. Und sie weinten die ganze Nacht. Alle Israeliten beklagten sich über Mose und Aaron, und die ganze Menge sagte zu ihnen: Wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder hier in der Wüste? Wozu bringt uns Jahwe in dieses Land? Sollen wir jetzt im Kampf umkommen? Sollen unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und schon sagten einige: Lasst uns einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Also nach all dem, was sie mit Gott erlebt haben, ist das dann unterm Strich die Konsequenz: Misstrauen, Grant, Zwider, und sie wollen wieder zurück in die Sklaverei. Die Folge daraus lesen wir dann ab Vers 26. Jahwe sagte zu Mose und Aaron: Wie lange soll es mit dem Murren dieser bösen Versammlung von Israeliten noch weitergehen? Ich habe wohl gehört, wie sie gegen mich murren. Sagt zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Jahwe, ich werde genau das mit euch machen, was ihr vor mir gesagt habt. In dieser Wüste werden eure Leichen zerfallen. Das betrifft alle wehrfähigen Männer, die 20 Jahre und älter sind. Und es geschieht, weil ihr gegen mich gemurrt habt. Niemals werdet ihr in das Land kommen, das ich euch mit Eid zugesichert habe. Ausgenommen sind nur Kaleb ben Jefun und Josua ben Nun. Aber eure kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie würden zur Beute werden, die werde ich hinbringen. Sie sollen das Land kennenlernen, das ihr verschmäht habt. Doch eure Leichen werden hier in der Wüste zerfallen. Und eure Kinder werden 40 Jahre lang in der Wüste Hirten sein und eure Hurereien tragen müssen, bis eure Leichen in der Wüste vollzählig sind. Also wirklich ein hartes Urteil, und da müssen sie eben diese lange, lange Ehrenrunde in der Wüste drehen, 40 Jahre lang, 40 völlig vergeudete Jahre, bis diese ganze Generation ausgestorben ist. Und es ist auch schlimm, wenn Kinder für die Fehler und für die Sünden der Eltern büßen müssen. Und diese Kinder haben wirklich 40 Jahre lang durch die Wüste irren müssen, bis sie erwachsen waren, bis die Eltern gestorben sind. Und dann lesen wir jetzt eben heute in Kapitel 20 weiter. Die ganze Menge der Israeliten kam nun in die Wüste Zin. Das war im April. In Kadesh hatten sie ihre Zelte aufgeschlagen. Dort starb Miriam und wurde auch dort begraben. Also das ist jetzt nach diesen 40 Jahren. Diese neue Generation von Israeliten kehrt jetzt wieder an diesen Ort zurück, wieder an die Nähe der Grenze vom verheißenen Land. Und die vorige Generation ist ausgestorben. Und jetzt ist auch noch Miriam gestorben. Das heißt, wer ist jetzt noch übrig geblieben? Mose, Aaron, Kaleb und Josua. Von diesem ganzen Volk, das immer nur gemurrt und gemeckert hat, sind im Endeffekt nur diese vier treuen Nachfolger übrig geblieben. Alle anderen sind in der Wüste gestorben. Und jetzt, nach ungefähr 40 Jahren, stand Mose mit diesem neuen Volk, mit dieser neuen Generation wieder an der Grenze vom verheißenen Land. Und man sagt ja, die Kinder sind unsere Zukunft. Also schauen wir mal, was diese Zukunft bringt, was dieses neue Volk auszeichnet und wie sich verhält. Wir schauen jetzt auf das Volk, die Verse 2 bis 5. Als das Volk aber kein Wasser mehr hatte, rotteten sich die Leute gegen Mose und Aaron zusammen. Sie waren wütend auf Mose und sagten: Wären wir doch umgekommen wie die anderen, die Jahwe versterben ließ. Warum habt ihr die Gemeinde Jahwes in diese Wüste gebracht? Damit wir hier sterben samt unserem Vieh, warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Um uns an diesen bösen Ort zu bringen? Hier kann man nichts sehen, es gibt keine Feigenbäume, keine Weinstöcke, keine Granatäpfelbäume, nicht einmal Wasser zum Trinken. Wenn man das liest, glaubt man im ersten Moment, man hat es irgendwie bei der Bibel irgendwie verblättert, weil das haben wir ja schon gehabt. Das war ja schon einmal. Aber nein, damals waren das ihre Eltern. Und jetzt plappern die Kinder einfach nur dumm nach, was sie von den Eltern gehört haben. Deshalb der nächste Tipp: Der Kluge lernt aus seinen Fehlern, der Weise lernt aus den Fehlern anderer. Aber nicht so dieses neue Volk, nicht so diese neue Generation. Sie plappern einfach stumpf und dumm nach, was sie ein Leben lang von ihren Eltern gehört haben. Sie haben diese Sklaverei in Ägypten wahrscheinlich selbst gar nie erlebt, aber haben ihnen ihre Eltern nichts davon berichtet, haben sie nichts davon gehört, wie sie dort gefoltert, misshandelt, geschlagen worden sind, wie die kleinen Kinder im Nil ertränkt worden sind, haben sie davon wirklich gar nichts gehört. Wollen sie wirklich dahin zurück? Wie dumm ist das bitte? Und haben sie nichts davon gehört, wie Gott das ganze Volk dann befreit hat, wie er sie in der Wüste bewahrt hat, wie er ihnen Manna und Wachteln zum Essen gegeben hat, wie er sie mit Trinken versorgt hat, haben sie davon gar nichts gehört, haben sie nichts gelernt, haben sie nichts erlebt davon, selbst wie sie noch Kinder waren. Warum habt ihr die Gemeinde Jahwes in diese Wüste gebracht? Was ist das wieder für eine dumme Frage? Sie kennen ja die Antwort. Sie wissen, dass Gott sie aus Ägypten rausgebracht hat und ins verheißene Land bringen will. Sie wissen ja, warum sie jetzt in der Wüste sind. Und sie wissen auch, warum sie diese Ehrenrunde vor 40 Jahren drehen haben müssen, weil eben die Eltern ständig gemurrt haben. Das wissen sie doch alles. Warum machen sie jetzt wieder den gleichen Fehler? Und dass dieser Weg durch die Wüste nicht mit Rosen gebettet ist, das ist auch klar. Es ist Wüste. Und das Leben ist halt einmal kein Ponyhof. Auch wir, besonders ich, beklagen uns immer wieder über alle möglichen Situationen, wo es alles dran schuld ist, die Umstände sind einfach so schlecht, andere Menschen sind schlecht, andere Menschen sind schuld, warum es uns schlecht geht. Klüger wäre es oft, wenn man nicht ständig nach irgendeinem Schuldigen sucht, sondern Situationen auch so annimmt, wie sie heute einmal sind. Und auf Gott vertraut, dass er uns da durchbringt, egal wie die Situation ist. Gott hat die Israeliten geführt, er führt auch uns. Er hat uns bisher geführt, er wird uns in Zukunft führen und er wird uns sicher ans Ziel bringen. Warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Die nächste dumme Frage, wissen Sie ja. Und es ist irgendwie ein interessanter Trick unserer Psyche, dass wir oft die Vergangenheit in falscher Erinnerung haben. Oftmals erinnert man sich dann nur mehr an schöne Dinge, die früher passiert sind, und Dinge, die nicht so schön waren, die vergessen wir oder verdrängen oft. Und wir vergessen auch oft, wie Gott in der Vergangenheit zu uns war, wie er uns geführt hat, wie er uns geleitet hat, wie er uns versorgt hat, wie er uns bewahrt hat. Oft sind wir da einfach verblendet und getäuscht und haben einen falschen Blick von der Vergangenheit. Und oftmals halten wir auch an Alten, am Vergangenen fest, statt dass wir uns auch auf das Zukünftige freuen können. Der Pfarrer Wilhelm Busch hat einmal über eine alte Christin geschrieben, die immer nur am Seufzen war, weil das Leben halt für sie nicht schön war, nicht angenehm war, und die immer wieder gesagt hat, ach, könnte ich doch beim Herrn sein, ach, wäre ich doch schon am Ziel, warum kann ich nicht schon beim Herrn sein? Und dann hat sie irgendwann eine Lungenentzündung bekommen und dann haben die Kinder zu ihr gesagt, Mama, jetzt ist dann soweit, jetzt wird dann dein Wunsch erfüllt, du darfst heimgehen. Darfst heimgehen und wirst ein besseres Leben haben. Da hat sie aufgerufen, ja doch noch nicht jetzt doch nicht. Nicht an dieser Lungenentzündung. Und es ist irgendwie interessant, wenn man Christen fragt, ob sie sich auf den Himmel freuen, werden wahrscheinlich alle sagen, ja sicher, wird super dann. Aber nicht jetzt. Ich habe nur so viele Pläne, ich habe nur so viel zum Tun, ich habe dieses und jenes vor. Also jetzt wäre wirklich ein ganz schlechter Zeitpunkt. Und das ist irgendwie komisch. Einerseits freuen wir uns auf dem Himmel und auf der anderen Seite halten wir doch so am Leben fest, auch wenn wir oft mit diesem und jenem gar nicht zufrieden sind. Gut ist, wenn man sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Ob hier oder dort, mit Gott passt's. Warum habt ihr die Gemeinde Jahwes in diese Wüste gebracht? Damit wir hier sterben, samt unserem Vieh. Irgendwie haben sie halt nur die momentanen Probleme gesehen. Und in der Wüste, nach 40 Jahren, nur Wüste und nur Sand, ist schon verständlich, dass man da frustriert ist und dass man das anzipft und dass man das nicht mehr mag. Aber irgendwie hätten sie ja auch von Gottes Verheißungen gewusst. Irgendwie haben sie das vergessen, Gottes Verheißungen. Vielleicht kennt ihr das Buch Die Pilgerreise von John Bunyan. Und in diesem Buch wird das komplette christliche Leben als eine Pilgerreise dargestellt, mit dem Himmel, mit dem Paradies dann als Ziel. Und auf diesem Weg ist eben der Herr Christ, das ist der Hauptcharakter dieser Geschichte, und er ist eben stellvertretend für alle Christen. Und er erlebt auf dieser Reise eben viele Sachen, viele Gefahren, er lernt viele verschiedene Menschen kennen. Und in einem Kapitel ist er mit dem Herrn hoffnungsvoll am Weg, und der Weg ist steinig und hart, und dann sehen sie daneben so eine Wiese, die ist weich und angenehm, und dann entscheiden sie sich, wir können ja nicht auf dem steinigen Weg gehen, sondern daneben in der Wiese. Wir gehen den Weg entlang, aber eben auf der Wiese ist angenehmer. Was sie nicht wissen, ist, dass das eine Abwegwiese war und sie nach und nach immer weiter vom richtigen Weg weggebracht hat, bis hin zur Verzweiflungsburg. Und dort sind sie dann vom Riesen namens Zweifel im Kerker eingesperrt worden, misshandelt worden, geschlagen worden, Tag für Tag. Und immer wieder ist dieser Riese namens Zweifel in ihre Zelle gekommen und gesagt, für euch gibt es keine Hoffnung mehr. Ihr kommt dann immer raus, ihr werdet für immer da sein. Es wäre besser für euch, wenn es euch einfach umbringt. Es gibt keine Hoffnung mehr für euch. Und in der größten Verzweiflung ist dann dem Herrn Christ eingefallen, dass er einen Schlüssel eingesteckt hat. Und der Schlüssel hat den Namen Verheißung. Und mit diesem Schlüssel kann er dann eben alle Türen und alle Tore aufschließen und sie können dort flüchten. Und so ist es einfach immer wieder, egal wie klein oder groß die Verzweiflung ist, gut, wenn man die Verheißungen nicht vergisst. Wenn man sich daran erinnert, was uns alles verheißen ist. Und auch wir sind ab und zu in so einer Art Verzweiflungsburg. Und gerade dann braucht man eben Hoffnung und brauchen diese Verheißungen Gottes. Erinnern wir uns an die Verheißungen Gottes, die können uns durchhelfen, durchtragen und wieder neu ausrichten aufs Ziel. Als drittes schauen wir jetzt auf Mose, ab Vers 6. Mose und Aaron gingen aus der Versammlung weg an den Eingang zum Offenbarungszelt und warfen sich dort nieder, das Gesicht auf den Boden. Da erschien ihnen die Herrlichkeit Jahwes. Moses war wirklich ein beeindruckender und ein bemerkenswerter Mensch. 40 Jahre lang, jeden Tag die gleiche Suda, immer die gleichen Meckereien, jetzt schon in der zweiten Generation. Eine andere Generation und wieder der gleiche Scheiß. Und ich wäre wahrscheinlich ausgerostet irgendwann und hätte es einfach alle zum Teufel geschickt. Und wäre mit den anderen dreien eben zu viert ins verheißene Land gegangen und sind die anderen doch machen, was wollen. Nicht so Mose. Er erwidert darauf, auf diese ganzen Anschuldigungen, gar nichts, sondern er sucht wie immer die Gegenwart Gottes, sucht seinen Rat, sucht seine Führung. Eine ähnliche Geschichte lesen wir auch im zweiten Buch der Könige über den König Hiskia, als er so lästerliche Botschaften vom König von Babel erhalten hat. Da lesen wir Vers 1, als König Hiskia das hörte, zerriss auch er seine Kleider und hüllte sich in ein Trauergewand. Dann ging er in den Tempel des Herrn. In Vers 14 lesen wir dann, die Boten überbrachten Hiskia das Schreiben. Er las es und ging damit in den Tempel. Dort breitete er den Brief vor dem Herrn aus und begann zu beten. Da der nächste Tipp, wenn es Probleme gibt, wenn Entscheidungen anstehen, ist es immer ratsam, alles vor Gott auszubreiten, mit ihm darüber zu reden und auf seine Führung zu vertrauen und zu warten. Und Gott antwortet. Jahwe sagte zu Mose, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Sprech dann vor ihren Augen zu dem Felsen, dass er sein Wasser hergebe. So wirst du ihn aus dem Felsen Wasser hervorbringen und Menschen und Vieh zu trinken geben. Mose nahm den Stab, der im Heiligtum vor Jahwe lag, und tat, wie ihm befohlen war. Zusammen mit Aaron brachte er die Menge vor dem Felsen zusammen und rief: Hört her, ihr Widerspenstigen, können wir denn aus diesem Felsen Wasser für euch hervorbringen lassen? Mose hob den Stab und schlug damit zweimal gegen den Felsen. Da kam viel Wasser heraus, sodass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Da sagte Jahwe zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht vertraut und mich den Israeliten nicht als heilig vor Augen gestellt habt, dürft ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Das ist die Quelle von Meriba, Vorwurf. Weil die Israeliten hier Jahwe Vorwürfe gemacht hatten und er sich ihnen als der Heilige erwies. Also scheinbar ist Mose da jetzt doch ein bisschen der Geduldsfaden gerissen. Und er erinnert sich da auch an frühere Begebenheiten. Er hat ja schon einmal diese Erfahrung mit dem Felsen gemacht. Wir haben im zweiten Buch Mose davon gelesen. Und dort hat er den Felsen zweimal schlagen müssen, damit er Wasser gibt. Und diesmal soll er aber nicht den Felsen schlagen, sondern er soll nur mit dem Felsen reden. Trotzdem hat Mose zugeschlagen, im Zorn wahrscheinlich, und das Ergebnis war eigentlich das gleiche, aber es war nicht dasselbe, denn er war Gott ungehorsam in diesem Punkt. Und im Psalm 106 lesen wir drüber: Wir haben uns versündigt, wir genauso wie unsere Väter, wir haben Unrecht getan und Schuld auf uns geladen. Unsere Vorfahren haben nichts gelernt aus Gottes Wundertaten damals in Ägypten. Sie vergaßen die vielen Zeichen seiner Güte, schon am Ufer des Schilfmeers widersetzten sie sich ihm. Das ist auch etwas, oder das Einzige eigentlich, was der Mensch aus der Geschichte lernt, nämlich dass er nichts aus der Geschichte lernt. Es wiederholt sich einfach immer und immer wieder. In Vers 32 lesen wir weiter: Bei der Quelle von Meriba geschah es wieder. Sie forderten Gottes Zorn heraus und brachten Mose damit in Bedrängnis. Sie hatten ihn so sehr gereizt, dass er redete und handelte, ohne zu überlegen. In einem Kommentar heißt es dazu: Durch diesen Zornausbruch, der, wie wir gesagt haben, so ganz natürlich war, stellte der Diener Gottes Gott vor dem Volk auf falsche Weise dar. Er glaubte noch immer an Gott und an dessen Macht, aber er glaubte nicht so an ihn, dass sie ihn in ihren Augen, in den Augen des Volkes heiligte. Ein weiterer Punkt könnte vielleicht sein, dass Mose eben schon so viele Gotteserfahrungen gemacht hat, dass er etwas überheblich geworden ist jetzt im Alter. Und er hat schon einmal mit Schlagen auf den Felsen was erreicht. Und jetzt wollte er vielleicht an diese Erfahrung anknüpfen. Was einmal funktioniert hat, muss ja ein zweites Mal auch funktionieren. Aber Gott ist eben kein Automat, wo man einfach durch gleiche Handlungen, durch gleiche Gebete dann auch das gleiche Ergebnis bekommt. Gott hat doch damals mein Gebet erhört. Warum reagiert er jetzt anders? Gott hat mir doch damals geholfen. Warum ist jetzt die Situation anders? Gott hat mich doch in der Vergangenheit so und so geführt. Warum führt er mich jetzt auf einmal anders? Gott ist eben kein Automat, wo man nur einfach die richtigen Gebetsphrasen hingibt und dann spuckt er das richtige Ergebnis aus. Und wir müssen uns immer wieder fragen, sind wir bereit, dass wir einen anderen Weg gehen als den uns Bekannten? Sind wir bereit zu vertrauen, dass Gott in Zukunft vielleicht anders handelt, anders führt als in der Vergangenheit? Sind wir bereit, dass wir uns ganz hingeben, auch wenn wir jetzt nicht verstehen, warum das jetzt anders ist, als es in der Vergangenheit war, warum Gott anders handelt und auf meine Gebete vielleicht auch anders reagiert? Zum Schluss wollen wir noch auf Jesus schauen. Vers 8: Nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron. Sprech dann vor ihren Augen zu dem Felsen, dass er sein Wasser hergebe. So wirst du ihnen aus dem Felsen Wasser hervorbringen und Menschen und Vieh zu trinken geben. Und Vers 12, da sagte Jahwe zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht vertraut und mich den Israeliten nicht als heilig vor Augen gestellt habt, dürft ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Und diese Geschichte ist irgendwie verstörend und erschreckend. Man wundert sich darüber, warum Gott da so hart reagiert. Ich meine, es war jetzt der, nicht irgendjemand, sondern es war Mose, der Freund Gottes, mit dem Gott persönlich gesprochen hat, der sein ganzes Leben Gott geweiht hat. Trotz aller widriger Umstände ist er Gott treu gewesen, hat immer das getan, was Gott wollte. Und jetzt macht er einen kleinen Fehler und dann darf er die Früchte von seiner harten Arbeit nicht genießen. Er darf nicht in das verheißene Land. Er darf reinschauen, aber er darf nicht hineingehen. Ein kleiner Fehler und dann solche Auswirkungen. Warum? Was wir niemals vergessen dürfen, ist, dass alles im Alten Testament zwar historische Tatsachen sind, aber auch einen geistlichen Input haben und eine geistliche Bedeutung haben. Und alles im Alten Testament ist ein Fingerzeig, ein Wegweiser, ein Vorreiter auf Christus hin. Und das haben wir in vergangenen Kapiteln und Predigten immer wieder gesehen auch. Zum Beispiel im zweiten Buch Mose in Kapitel 15 über das Wunderholz, das bitteres Wasser süß macht. Das ist ein Bild des Christus. Das Holzkreuz, das Erleben, das dem Tode geweiht ist, in ein ewiges Leben umwandeln kann. Das Manna, das Brot vom Himmel, ein weiteres eindrückliches Bild vom Christus, das wahre Brot des Lebens. Und Jesus sagt selbst in Johannes 6, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Also Holz und Brot, zwei schöne Bilder, die Christus geistlich darstellen im Alten Testament. Und was jetzt mit diesem Felsen? Da schreibt Paulus im ersten Korintherbrief drüber, in Kapitel 10. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging. Und dieser Fels war Christus, der Messias. Also diese Begebenheit hat eine geistliche Dimension und eine geistliche Bedeutung. Und so wie der Fels, der im zweiten Buch Mose geschlagen worden ist und dann lebendiges Wasser hervorgebracht hat, ist auch Christus für uns geschlagen worden, ans Kreuz geschlagen worden, um Tod in Leben umzuwandeln, um uns lebendiges Wasser geben zu können, damit wir ewig leben können. Und das macht dann einen großen Unterschied, wenn man diesen Felsen eben nicht nur als einen Stein sieht, sondern als den Eckstein, als den Christus, dann versteht man vielleicht auch, warum Gott da so hart reagiert hat, weil eben dieser Eckstein, weil Christus kein zweites Mal geschlagen werden darf. Er ist einmal geschlagen worden, er ist einmal für uns gestorben, einmal ans Kreuz gegangen, ein für alle Mal. Und das kann und das darf nicht wiederholt werden. Deshalb zum Schluss noch der Tipp: Alles, was wir jetzt noch tun können und sollen und dürfen, ist mit ihm reden, auf ihn schauen und ihm vertrauen. Immer und immer wieder. Amen.